Satz sagen, aber es ist eigentlich nie was Gutes. Das darf doch nicht wahr sein. Da hast du dir gewisse Vorstellungen gemacht, da bist du mit gewissen Erwartungen an irgendetwas herangetreten und dann, oh nein, das darf nicht wahr sein. Und am schlimmsten ist es, wenn es dir bei irgendwelchen Glaubenssachen so passiert. Du hattest so deine Vorstellung, wie das ist mit Jesus. Jemand hat dir erzählt, was alles Positives kommt, wenn du Christ wirst, wenn du in die Gemeinde gehst und dann passiert irgendetwas, was du überhaupt nicht wolltest, überhaupt nicht erwartet hast. Du denkst, das darf doch nicht wahr sein. Und so ging es einem gewissen Asaf. Ich lese euch heute mal Texte aus Psalm 73 vor. Gott ist gut zu Israel, geht es los. Zu allen, die ein reines Herz haben, das kann niemand bestreiten. Also, Asaf hat so eine theologische Grundüberzeugung, die lautet, wenn du dich treu zu Gott hältst, dann wird Gott dich segnen. Michael, so ist es. Und wenn du ihm nachfolgst, dann wird er dich auch bewahren. Und die Gegenseite ist, ja, wenn du nicht dich mit Gott auf gutem Fuße verstehst, dann können dir auch Unglücke passieren. Und wenn dir was Schlimmes passiert, dann ist wahrscheinlich mit deinem Verhältnis zu Gott etwas nicht in Ordnung. Also wir sehen in diesem Vers, wie auch an vielen Stellen des Ersten Testamentes, so eine Theologie, die einen klaren Zusammenhang von Tun und Ergehen kennt. Wie du handelst, wird es dir gehen. Was du säst, wirst du ernten. Es gibt eine schicksalhafte Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass deine guten Taten in irgendeiner Weise positive Resonanz finden und auch umgekehrt. Und das war eine Ansicht, die es nicht nur im alten Israel gab, das war eigentlich so eine Grundüberzeugung im alten Orient. Die Weisen Ägyptens, die Gelehrten Babylons, sie alle schreiben darüber, reden davon, ringen auch damit. Also wir haben hier mit einer Grundüberzeugung zu tun, die auch die Theologie dieses Asafs ausgemacht hat. Und dann geht etwas schief. Und beachtet bitte, Asaf, das war ja nicht so irgendeiner, der da auch mal ein paar Gedanken geäußert hat. Asaf war immerhin Levit, er war Sänger im Staatsheiligtum, Reichslobpreisleiter, könnte man sagen. Das war Asaf. Und diesem Asaf passiert etwas, er beobachtet etwas, was er einfach nicht verkraftet. Ich wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut. Obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie die anderen Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Sie sind stolz auf ihren Stolz, tragen ihn zur Schau, ja sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihnen vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Also das sind Leute, die glauben nicht an Gott und denen geht es anscheinend blendend. Das passt überhaupt nicht in Asafs Weltbild. Wenn es dir gut geht, dann ist es ja ein Zeichen, dass du Gott treu bist, deshalb segnet er dich. Und wenn du Gott nicht treu bist, dann müsste es dir eigentlich schlecht gehen, weil der Segen Gottes eben nicht da ist. Aber nein, hier gibt es Leute, denen geht es super. Die sind gesund, die sind wohlhabend, die sind sogar reich, die sind irgendwie selbstzufrieden. Habt ihr solche Leute kennengelernt? Ich meine, man lernt manchmal Leute kennen, da denkst du, wo soll ich jetzt mit dem Evangelium anfangen? Da finde ich überhaupt keinen Haken, überhaupt keine Ritze, keine Öse. Ich meine, wenn uns jemand begegnet, dem es schlecht geht, ja, du brauchst Jesus. Da haben wir schnell so unsere Rhetoriken drauf und komm zum Herrn und so. Aber dann gibt es Leute, da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Manchmal sagt man ja so, ja, die sind reich, aber nicht glücklich. Das scheint uns ja manchmal so ein bisschen zu beruhigen. Ja? Ja, der ist reich, aber immer nicht glücklich. Oder er ist glücklich und wenigstens nicht reich. Aber dann gibt es Leute, die sind reich und glücklich und gesund und sehen womöglich noch gut aus, besser als du. Und haben ganz viele Follower, sind beliebt. Und alles ohne Jesus. Und solche Leute lernte Asaf kennen. Und für ihn bröckelt sein Weltbild. Seine Theologie, die auf diesen klaren Zusammenhang von Tun und Ergehen angelegt war, die passte auf einmal nicht mehr. Das ist ja alles schräg. Und wenn diese Dankbarkeit, also dieses Wohlleben, dieses Gesegnetsein der Leute jetzt wenigstens zu Dankbarkeit und zu ihrer Bekehrung geführt hätte, wenn die wenigstens begriffen hätten, oh, dass es mir so gut geht, das ist ein Zeichen, dass Gott mich segnet. Nein. Wie viele Leute kennst du, die sich bekehrt haben, weil es ihnen so gut ging? Ich kenne einen einzigen. Einen einzigen in meiner Pastorenlaufbahn, der mir beim Aufnahmegespräch gesagt hat, ja, mein Leben war so gut, ich fand, dass alles irgendwie lief, es muss doch jemanden geben, dem ich das verdanke. Aha. Aber die meisten erzählen eher, ja, da war dies und ich hatte eine Beziehung und dann ging sie weg und mein Job und ich fühlte mich so und dann fühlte ich mich noch schlimmer und ich fühlte dies und das. Und dann, also die meisten kommen ja nicht zu Jesus, weil sie ihn wollen, sondern weil sie ihn brauchen. Und hier sind Leute, denen geht es rundum gut, aber sie kommen nicht darauf, Gott die Ehre dafür zu geben. Im Gegenteil, ich lese von Neid. Ich lese von Stolz, ich lese von Hochmut, ich lese von Gewalttat, von Luxusleben, von verhöhnendem, spöttischem, lästernden Reden, von Verantwortungslosigkeit. Wie sollte Gott es wissen? Was ich tue, ist doch egal, hat doch keine großen Konsequenzen. Also, wenn es wenigstens so wäre, dass die Leute, denen es gut geht, dann Gott dafür danken würden, dann könnte ich es ja noch ertragen, dass ich nur glücklich und nicht reich bin. Aber nicht mal das, nicht mal das. Die Enttäuschung ist groß für Asaf. Und vielleicht bist du auch an mancher Stelle schon mal enttäuscht gewesen von dem, was so in deinem Christenleben passiert oder eben nicht passiert. Obwohl du es gehofft hast, obwohl du dafür betest, obwohl dir das jemand in Aussicht gestellt hat. Obwohl das sogar irgendwo in der Bibel steht, so ähnlich müsste es doch mal auch bei dir laufen. Du versuchst es richtig zu machen. Du bist liebevoll und hilfsbereit. Du bist gläubig, gerecht und gut. Du gibst dir Mühe. Du jagst der Heiligung nach, investierst dich auch in der Gemeinde. Du tanzt sogar im Nieselregen vor der Moritzkirche und du versuchst einfach, es richtig zu machen. Aber dann passieren trotzdem nicht all die Dinge, die du dir wünschst. Und dann gibt es irgendwelche gottlosen Leute, denen geht es besser als dir. Also wir müssen feststellen, ungläubig sein heißt nicht, es geht den Leuten schlecht. Oder sie rennen mit einem Schmerz oder einem Defizit oder was rum. Nee, das ist nicht immer so. Das ist keineswegs selbstverständlich. Also dieser Zusammenhang von Tun und Ergehen, der funktionierte damals nicht. Also Asaf stößt ja hier so an die Grenze der Weisheitsüberzeugungen im Ersten Testament und die gleiche Beobachtung können wir heute auch machen. Und du kannst natürlich durch Vergleiche dein Leben ruinieren und vergiften. Und das tut Asaf. Er fängt an, sein Leben zu vergleichen mit anderen Leuten. Und da gibt es immer welche, die sind reicher und schöner und gesünder und beliebter, als du es bist. Und wie reagiert er jetzt auf diesen Schock? Diese Erkenntnis, ja, das Leben ist ungerecht. Es gibt doch nicht diesen Zusammenhang von Tun und Ergehen. Vielleicht kommen sogar so Gedanken rauf, ja, es lohnt sich nicht, Christ zu sein. Es lohnt sich nicht, Jesus nachzufolgen. Diese Entbehrungen, diese Einschränkungen, dies darf man nicht und jenes ist so und so und oh, lohnt sich das alles? Und mir fällt zunächst mal auf, dass Asaf hier anfängt zu übertreiben. Wenn du nämlich erstmal anfängst, dich zu vergleichen und so in so ein Selbstmitleid hineinkommst, dann bist du auch leicht beim Übertreiben. Sie sind alle gesund. Es sind nicht alle Ungläubigen gesund. Sie haben ein Wohlleben. Es haben nicht alle Ungläubigen ein Wohlleben. Aber wenn man hier liest, was Asaf sagt, dann hat man das Gefühl, du bist total beknackt, dass du noch Christ bist, dass du noch Gott nachfolgst. Wenn du ein schönes Leben haben willst, dann musst du das alles an den Haken hängen und verlassen. Also sobald wir eine falsche Perspektive haben, dann fangen wir an zu übertreiben und nach Übertreibung kommt Lüge, kommt Unwahrheit, wird es schräg. Also in Asafs Augen, da bildet sich eine Welt, eine Sicht, eine Perspektive, die gar nicht mehr ganz realistisch ist. Aber für ihn wird sie in dem Moment ganz wichtig. Das ist jetzt meine Wahrheit. Wir leben ja sowieso im Zeitalter subjektiver Wahrheiten. Und für Asaf war das jetzt seine Wahrheit. Denen geht's gut. Und bei mir funktioniert das alles nicht mit dem Glauben. Es lohnt sich nicht. Warum glaube ich an Gott? Warum verzichte ich? Warum diszipliniere ich mein Leben? Warum opfere ich? Warum gebe ich? Warum mache ich das alles? War es denn, Vers 13, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen. Umsonst. Und ich habe Christen kennengelernt, die so dieses Umsonst-Gefühl haben. Ich mache, ich tue, ich versuche es richtig zu machen, ich setze mich ein. Und dann nach einigen Jahren denken sie, ach, ich bin müde, ich bin matt, ich bin ausgebrannt, ich habe viel Geld ausgegeben, abgegeben und andere können sich dies leisten und wenn du mal deinen Zehnten hochrechnest im Laufe der Jahre, was damit möglich wäre. Ja, alles umsonst, alles lohnt sich nicht. Und das kann jemandem passieren, wie Asaf. Jemand, der mehr lange gläubig ist. Es war ja kein Neubekehrter, der jetzt mal irgendwie kam und auch leichten Versprechungen auf den Leim gegangen ist oder irgendein ahnungsloser Jüngling, der keine Ahnung hatte von Theologie. Das war jemand, der so in der Mitte des Glaubenslebens auch damals in Israel stand. Und er kommt zu dem Schluss, war es völlig umsonst? Und trotzdem empfindet er, ja, ich kann nicht so ohne weiteres Gott absagen. Das Gewissen gibt ihm keine Ruhe. Ich würde sündig handeln, wenn ich das Gleiche machte wie sie. Bei ihnen scheint das zu klappen, mit diesem sorglosen Leben. Aber das kann ich nicht tun. Und wenn man längere Zeit Menschen begleitet in der Gemeinde, dann wird man auch immer die Erfahrung machen, da sind Leute, die haben einen guten Start gemacht und irgendwann steigen sie wieder aus. Irgendwas passiert. Irgendeine Enttäuschung. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, die Leute sind doch nicht so nett. Am Anfang waren die alle nett. Aber meine Kleingruppenleiterin, oh, die geht mir so auf den Keks. Und der hat dies gesagt und die hat jenes gesagt. Und Sonntag hast du so geguckt. Also, was alles so passieren kann in der Gemeinde. Und dann sind Menschen enttäuscht und sie verlieren den Halt und hängen den Glauben und die Nachfolge an den Nagel. Erstmal sagt man sich noch, oh, man muss ja nicht immer in die Gemeinde gehen. Ich kann ja auch so alleine Jesus nachfolgen. Ja? Der Herr und ich, wir stehen im besten Einvernehmen. Aber mit Immanuel und wie sie alle heißen und so, nee, das muss ja nicht sein. Und heute kann man sich ja auch irgendwo was angucken. Ich gucke mal da und dann, wenn der nicht ordentlich predigt, dann gucke ich mal die. Und man zappt sich so durch die christliche Medienwelt. Aber es geht etwas verloren, was Gemeinschaft und Nachfolge ausmacht. Es gibt nämlich kein Christsein als Einzelkampf. Christsein ist nun mal ein Mannschaftssport. Und Gott hat uns nun mal als Gemeinde zusammengestellt. Und glaubt ja nicht, ja, wenn es damals schon Internet gegeben hätte, dann hätte Jesus den Leuten allen nur eine App runtergeladen. Nein, nein. Jesus hat die Leute zusammengestellt. Er hat sie zusammengebracht. Er hat unterschiedliche Typen, guck dir mal seine Jünger an, was das alles für Vögel waren. Er hat unterschiedliche Leute zusammengestellt, damit sie im Miteinander auch lernen, was Nachfolge heißt. Und wir verstehen Nachfolge manchmal so als ein Geschäft mit Gott. Es gab im Ersten Testament einen gewissen Jakob, der hat mal folgendes Gebet gesprochen. Wenn Gott mich bewahrt und alles gut macht, mir mein Erbe sichert, mich versorgt und mich zurück in mein Heimatland bringt, dann soll er mein Gott sein. Dann! Und sonst nicht. Also er wusste von Gott, aber er macht mit Gott ein Geschäft. So stelle ich mir das vor. Bewahre mich, ich bin auf der Flucht, versorge mich, ich habe kein Geld, alles Mögliche. Und dann bring mich zurück in meine Heimat und dann sollst du mein Gott sein. Und ich habe den Eindruck, das entspricht so auch unserem Zeitgeist. Menschen suchen sich einen Gott, der ihr Leben schöner macht. Leute bekehren sich auch, weil sie irgendwelche Hilfe brauchen. Nicht aus einer tiefen Überzeugung, ein sündiges Leben geführt zu haben. Also wenn ich so Taufgespräche führe, ich meine, wir predigen ja das volle Evangelium, aber ich frage die Leute gerne, wie war das? Warum habt ihr euch bekehrt? Und da gibt es kaum einen, der sagt, ja, ich habe gemerkt, ich bin ein Sünder. Ich habe gemerkt, so kann ich vor Gott einfach nicht bestehen. Ich musste mein Leben ändern. Ich brauche Vergebung. Sondern die Leute sagen in der Regel, ja, das lief schlecht und das auch und dann lernte ich jemanden kennen und dann kam ich in die Gemeinde, das war ganz cool und so, das fand ich nett und die Musik und die Pastoren sind so locker und das Café, der Kaffee, die Musik, die Lichter, also solche Sachen. Und das hören wir natürlich eigentlich gerne, oder? Dass die Leute uns nett finden, dass sie den Pastoren nett finden, kann man ja auch mal gebrauchen, ja. Dass das Café, die Lichter, die Musik irgendwie gut ankommt. Ich meine, verarbeiten wir ja. Aber wer kommt, weil er aus dieser tiefen Not, dieser Gewissheit von Gott getrennt zu sein, wenn sich nicht bald was ändert, jetzt zur Gemeinde findet? Sondern die Leute kommen, weil sie irgendwie hoffen, dass es in ihrem Leben besser wird, wenn sie mit Jesus gehen. Und das merke ich so bei diesem Jakob und das ist so ein bisschen die Theologie, die auch bei Asaf da im Hintergrund steht. Da geht es nicht unbedingt so um ein Vertrauensverhältnis zu Gott, um eine Liebesbeziehung, sondern da geht es darum, um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir haben unser Leben so eingerichtet und ja, damit es noch schöner wird, dann wollen wir noch so als I-Punkt, um nicht zu sagen als I-Point, noch Jesus dabei haben. Und daran scheitert Asaf hier. Und er fängt ein mühevolles Ringen an. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein Volk verraten. Also er spürt schon, Ich kann es nicht genauso machen wie sie, aber er merkt auch, es ist ein mühsames Ringen. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Also da kam jetzt keine schnelle Lösung. Da gab es jetzt nicht so, oh, wie können wir das mal lösen? Herr, kannst du mal, ja, so ist das. Also. Nein, das war ein mühevolles Ringen, das bei ihm beginnt, darüber nachzudenken und herauszufinden, wie kommt das, dass ich so denke? Wie gehe ich um mit meiner Enttäuschung, die ich von Gott habe oder gegenüber Gott habe? Und Asaf merkt, ich muss den Weg zu Gott suchen. Ich muss aufhören, mich zu vergleichen mit irgendwelchen Leuten. Denn das ist der Weg zum Unglücklichsein, weil es immer welche gibt, denen geht es einfach besser. Gerade so in unserer Medienzeit, ja, da hast du doch ständig da auf deinem Handy, siehst du, oh ja, toll hier auf Insta, der Max, der ist beim Fallschirmspringen im Allgäu. Lukas surft in Acapulco. Leonie reitet auf einem Schimmel am Strand der Côte d'Azur. Und du, Opfer, stehst in der Küche und musst die Spülmaschine ausräumen. Also, ich lese und ich höre, dass junge Menschen Depressionen haben. Und zwar in einer Erwachsenenzahl. Jugendliche haben Depressionen. Ich glaube, ich konnte das Wort mit 15 gar nicht buchstabieren. Aber das greift offenkundig um. Ich höre es in unserer Jugendgruppe, ich lese es in Reportagen und Zeitungen. Warum? Und eine Erklärung ist, es ist dieses unselige Vergleichen. Es ist dieser fressende, nagende Neid. Ich bin nicht so schön, ich bin nicht so toll, ich bin nicht so beliebt, ich bin nicht so reich, ich mache nicht so tolle Sachen, ich habe nicht so starke Klamotten an, ich sehe nicht so aus, ich bin nicht da und dort. Das ruiniert uns. Und es ruinierte Asaf und es ruiniert Menschen heute und es ruiniert junge Leute, die damit irgendwann nicht mehr klarkommen. Und Asaf muss begreifen, Neid bringt nichts. Es bringt nichts, wenn ich versuche, genauso zu handeln oder es ihnen irgendwie nachzumachen. Ich kann es nicht tun. Sag Nein zum Neid. Es war eine Mühe in meinen Augen, bis, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Die Antwort, um die Asaf gerungen hat, was er nicht in der Welt fand, was er nicht in den Vergleichen fand, wo er mit seinem Neid und seinem Selbstmitleid nicht klarkommt, findet er in Gottes Gegenwart. Und das ist nicht nur ein Platz, das Heiligtum Gottes. Denn Asaf war Levit, so ins Allerheiligste, der Stiftshütte hatte ja gar nichts zu suchen. Und es geht hier nicht um einen bestimmten Ort, wo man hingehen muss, sondern es geht um die Nähe Gottes, die du suchen musst. Ich ging in das Heiligtum Gottes, ich ging in die Gegenwart Gottes. Und bei Gott persönlich, da findet sich die Lösung. Und auch da bleiben Antworten offen. Und wir Christen haben ja auch nicht alle Antworten. Aber er hört auf, sich zu vergleichen. Er hört auf, sich zu bemitleiden. Er hört auf, zu gucken, was machen die anderen, was haben die, was können die und sowas alles. Er kommt raus aus diesem Kreislauf des Selbstmitleides und er begibt sich in die Nähe Gottes, in die Gegenwart Gottes. Und was er für sich entdeckt, was ihm gezeigt wird, ist eben keine klinische, einstudierte, leichtfertig gegebene Antwort, sondern etwas, was er mühevoll durchrungen hat. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen Gott manchmal nicht so im ersten Moment, beim ersten Gebet, die erste Frage, zack, beantwortet. Hätte ich sagen, Asaf, ich weiß schon, was du sagen willst, und so ist das, mach dir keine Sorgen. Aber er lässt ihn in diesem Ringen, in diesem Zweifeln, in dieser Grenzerfahrung, damit er gerade dadurch in Gottes Nähe kommt und neue Dinge lernt und versteht. Und das bringt die Antwort. Habt ihr mal das Buch Hiob gelesen? Hiob. Das ist doch irgendwie das langweiligste Buch der Bibel, oder nicht? Also fand ich früher zumindest, ja. Also die reden und die reden und dann reden sie und nach der Rede reden sie weiter. Und sie reden alle das Gleiche. Hiob, du musst was angestellt haben, sagt Eliphas von Teman. Hiob, du musst was verkehrt gemacht haben, sagt Bildad von Schuach. Hiob, da muss doch was sein, gib's zu, sagt Zophar von Naama. Und als den dreien endlich die Worte ausgehen, kommt der vierte, Elihu, und sagt, Hiob, da ist doch was. Und was sie eigentlich sagen, könnte man in wenigen Versen zusammendampfen. Denn das wiederholt sich endlos. Aber vielleicht will der Verfasser damit auch zeigen, dieses menschliche Reden und Ringen und Argumentieren und Diskutieren führt uns nicht weiter. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir in Gottes Gegenwart gehen. Und so läuft das auch bei Hiob. Am Ende antwortet Gott nämlich. Er antwortet Hiob. Und nicht, was die anderen drei und der vierte gesagt haben, bringt Hiob die Lösung. Sondern das, was er im Reden Gottes erfährt, das bringt ihm die Lösung. Das bringt ihm die Gewissheit und die Antwort auf die Situation, die er steht, in der er steht. Und Asaf sagt, bedenken will ich ihr Ende. Also ein Teil der Lösung war, ich gehe zu Gott, ich begebe mich in Gottes Nähe. Und der zweite Teil ist, ich bedenke ihr Ende. Wir neigen nämlich dazu, so ein Leben zu führen, das so auf unseren Horizont, was wir so sehen, was wir so fühlen, begrenzt ist. Aber Gott weitet unseren Blick. Und Asaf wird plötzlich klar, es gibt eine ewige Verantwortung für die Leute. Es gibt etwas, was nach dem Tod Gerechtigkeit herstellen wird. Es gibt ein Gericht. Und Gericht heißt ja, Gott bringt die Dinge wieder zurecht. Gott macht die Dinge richtig. Alles, worunter wir jetzt leiden, an Ungerechtigkeiten, an Schmerzen, an schlimmen Dingen, die in der Welt passieren, alles das wird Gott eines Tages wieder in Ordnung bringen, wenn Jesus Christus persönlich erscheint auf dieser Welt. Und wenn er seine neue Welt schafft, für die, die an ihn glauben. Und das ist eine Zukunftshoffnung, die im Ersten Testament ja noch recht undeutlich, recht schwach ausgeprägt war. Aber immerhin Asaf, 1000 Jahre vor Christus, begreift schon, es gibt ein Ende und es gibt eine ewige Verantwortung. Und ich weiß, dass manche Leute damit große Schwierigkeiten haben, wenn so das Reden auf Himmel und Hölle kommt. Ja, also Hölle, lieber Gott, das passt doch so überhaupt nicht zusammen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Man theologisiert ja heute viel mit, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie auch immer das sein wird, die Bibel spricht ja auch in Bildern und kann ja auch nicht jede Wirklichkeit vollends erschließen. Eines ist aber klar, es gibt eine letzte Verantwortung vor dem ewigen Gott. Und ich muss sagen, dass ich das gut finde. Denn es bedeutet doch, dass das Böse am Ende nicht triumphiert. Dass all die Unterdrücker, all die Ausbeuter, all die Kriegstreiber, all die Sklavenhalter, all die sonst was, am Ende nicht das Bessere losgezogen haben. Sondern dass sie sich verantworten werden müssen für das, was sie getan haben. Und dass im Jenseits die Karten neu gemischt werden. Und dass da andere Werte und andere Verhältnisse hergestellt werden durch unseren Gott, der sich auf die Seite der Armen und Schwachen und Unterdrückten gestellt hat. Und deshalb ist es etwas Gutes, dass es Gericht gibt. Weil dadurch das Böse nicht siegt, sondern Gerechtigkeit hergestellt wird. Ich glaube nicht, dass Adolf Hitler und Mutter Teresa im Himmel zusammen das Abendmahl feiern werden, weil der liebe Gott doch lieb ist und alles irgendwie lieb macht. Es beruhigt mich zu wissen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, da wo wir es auf der Erde nicht hingekriegt haben, bis heute nicht, obwohl es ja viele Fortschritte gibt in unserer Welt. Und dieser Horizont, der geht Asaf plötzlich auf und er merkt, oh, Gott hat gar nicht die Kontrolle verloren. Manchmal fragen die Leute ja auch, ja, warum lässt Gott das zu? Gott lässt das gar nicht zu, Gott ist nur geduldig. Er wird das schon ändern. Er wird auch mit den Leuten abrechnen. Und dann wird er Gerechtigkeit herstellen. Und diese Überlegungen, diese Erkenntnisse helfen Asaf plötzlich aus seinem kleinen Leben, aus seiner Begrenztheit, aus seinen Gefühlen, auch aus seinem Selbstmitleid rauszukommen. Wir müssen manchmal so aus den Rillen, den Eingefahrenen unseres Denkens rauskommen. Ich fuhr mal im Winter mit meinem Auto zu meinem Haus und wir hatten schon mehrere Tage Schnee und Eis, manchmal schmolz es und dann fror es wieder über Nacht. Und inzwischen waren die Rillen in unserer Straße so, dass ich gar nicht mehr rauskam. Ich konnte also nicht auf meinen Hof fahren, weil die Rillen zu tief waren. Und ich musste mir dann erst irgendeine Hacke aus der Garage holen und da rumhacken, dieses ganzen Eisstücke weg. Und dann konnte ich wieder fahren. Und manche von uns müssen so ihre Denkrillen mal aufhacken. damit du wieder steuern kannst. Denn solange wir solchen Rillen sind, kannst du am Lenkrad drehen, wie du willst. Die Rille besteht bestimmt, wo du hingehst. Aber wir wollen Entscheidungen treffen, wir wollen Zukunft gestalten, wir wollen ja auch umkehren. Und da müssen wir manchmal unser eingefahrenes Denken verlassen. Paulus sagt das auch. Erneuert euer Denken, steht in Römer 12. Erneuert euer Denken. Also unser Denken ist wichtig, nicht nur unser Fühlen. Wir leben ja so im Zeitalter des Fühlens. Aber die Bibel spricht auch von unseren Gedanken, spricht von unseren Entscheidungen, spricht von unserem Willen, spricht von unserem Gehorsam und spricht von einer Erneuerung, die auf dem Gebiet passieren muss. Als mein Herz verbittert war, da war ich dumm und verstand nicht. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, den ich verstand dich nicht. Also, ich meine, zu anderen darf man das ja nicht sagen, diese tierischen Vergleiche, ja, du Affe, du Ochse, du dumme Gans. Aber wenn man so mal ein bisschen selbstkritisch nachdenkt, darf man das vielleicht schon. Ich Ochse. Und Asaf vergleicht sich mit einem Stück Vieh und denkt und merkt einfach, wenn ich in diese Neidspirale reinkomme, wenn ich in dieses Vergleichen hineinkomme, wenn ich in dieses Anklagen hineinkomme, wenn ich diesem Selbstmitleid Raum gebe, dann werde ich wie ein Tier, dann verliere ich eigentlich das, was mich in meiner Menschenwürde, in meiner Gottebenbildlichkeit ausmacht. Nämlich, dass ich lieben kann, dass ich entscheiden kann, dass ich meinen Willen an Gottes Willen ausrichte. Es reißt mich mit, wie ein willenloses Tier. Aber davon mache ich mich los. Ich löse mich aus dieser Verbitterung und ich nehme Verantwortung für meine Haltung. Es gibt viele Situationen in deinem Leben, die kannst du nicht ändern. Aber deine Einstellung dazu, die kannst du ändern. Da kannst du etwas machen. Erneuere dein Denken. Und ich finde es bemerkenswert, dass dieser Weg, den Asaf beschreibt, ein Weg des Nachdenkens ist und nicht der Offenbarung. Denn Gott könnte es ja uns leichter machen, oder nicht? Wir beten und er sagt, so ist das, Matthias. Und dann sind alle meine Fragen geklärt. Aber Gott möchte anscheinend, dass wir mit Lösungen ringen. Er lässt das zu, denkt an Hiob. Er hätte ja auch viel schneller sagen können, so und so ist das, Hiob, ich offenbare mich dir. Wir wissen ja nicht ganz genau, wie lang diese Reden waren und so, das zieht sich ja endlos hin. Am Anfang haben sie erst eine Woche geschwiegen, das war vielleicht am besten. Dann fingen sie an zu reden und Hiob war am Ende frustrierter als vorher. Also es scheint sich schon eine Zeit hingezogen zu haben, bis Gott dann endlich antwortet. Und ich glaube, dieses Nachdenken und dieses Diskutieren und dieses quälende Warten ist am Ende eine Hilfe, weil uns nämlich keine leichte Lösung serviert wurde, sondern weil wir die Lösung durchdacht und durchlitten und existenziell erfahren haben. Und genau das passiert bei Asaf. Durch dieses leidvolle Nachdenken, durch dieses Ringen, kommt er am Ende zu einer neuen, gestärkten Beziehung mit seinem Gott. Next Level ist das auf einmal. Da ist nicht mehr nur dieser Vergeltungsgedanke, wenn du das tust, passiert jenes und wenn du jenes lässt, kann das, sondern da ist plötzlich eine tiefere Erkenntnis von Gott. Ein tieferes Verständnis. Genau wie bei Hiob auch. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, sagt Hiob, der ein rechtschaffender Mann war, gerecht, ehrlich, treu, verlässlich, gottesfürchtig, zuverlässig. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Nach diesem Ringen, nach dieser Verzweiflung begegnet ihm Gott und ähnlich erlebt es Asaf. Er ringt, er quält sich, er müht sich, aber dann begibt er sich in Gottes Gegenwart. Und die Antwort findet er in Gottes Gegenwart. Und dann kann er sagen, jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf immer nah bei dir sein, mein Herr und mein Gott. Das ist mein ganzes Glück. Also Asaf kämpft sich durch und wenn er so zwischendurch die Überlegung hatte, oh, ich lasse es alles fallen, es ist alles umsonst, das lohnt sich doch alles nicht, dann kommt er jetzt zu einer Verstärkung seiner Gottesbeziehung und ist eigentlich viel überzeugter, viel gewisser, viel verwurzelter, viel solider, als er es vorher war. Und wir hören ihm sagen, ich bleibe bei dir. Du hast meine Hand gefasst, also doch. Eine Zeit lang hat er ja das Gefühl, es ist egal. Nach deinem Rat leitest du mich auf einmal. Vorher war er der Meinung, wo ist der Herr? Du nimmst mich in Herrlichkeit auf. Da ist wieder der Blick in die Ewigkeit. Und man spürt ihm in den letzten Versen dieses Psalms so eine tiefe Entschlossenheit ab. Eine Entschlossenheit, die in der Krise seines Lebens gewachsen ist, gestärkt wurde. Kein leichtfertiges Reden, komm zu Jesus und alles wird gut, sondern eine tiefe Gewissheit, dass Gott mich hält und dass er mich trägt. Und vielleicht müssen wir manchmal solche Situationen, solche Lebenskrisen überstehen, durchstehen, damit unser Glaube wächst. Der Glaube wächst nämlich nicht nur, wenn alles immer gut geht und läuft, sondern wenn sich Herausforderungen einstellen. Und zum Glaubenswachstum gehören auch Enttäuschungen. Auch Enttäuschungen über Gott. Denn du bist ja nur enttäuscht über Gott, weil du dich vorher getäuscht hast über Gott. Du hast dir ein falsches Bild gemacht. Du hast dir gedacht, so und so läuft das mit Gott. Und dann merkst du, nein, Gott ist anders. Und weder Hiob noch Asaf durchblicken Gott in seiner ganzen Tiefe und in seinem ganzen Verständnis und all seiner Weisheit. Die Botschaft ist letztlich, dass wir diese Beziehung zu Gott brauchen und nicht die theoretischen Antworten. Es ist keine philosophische Antwort, es ist eine existenziale Antwort. Es ist eine Antwort, die uns als Persönlichkeit mit hineinnimmt und die davon getragen wird, dass wir zu Gott gehören und Gott in unserem Leben als den Herrn, als den, der uns hält, kennengelernt haben. Das ist das Entscheidende. Es ist gut, Gott zu nahen. Es ist gut, bei Gott zu sein. Ich werde dich nicht loslassen. Ich werde sogar von deinen Taten erzählen, sagt Asaf am Ende. Und manche sagen ja heute gerne, ja, Krisen sind Chancen und versuchen das immer so positiv darzustellen. Und manche kennen auch die chinesischen Schriftzeichen dazu und so. Aber Krisen können auch zugrunde richten. Krisen können auch in Verzweiflung stürzen. Krisen können Menschen auch vom Glauben wegbringen. Krisen führen nicht automatisch dazu, dass man durch so irgendwie eine Katharsis geht und am Ende ist es dann alles noch schöner. Sondern wir wollen nicht verschweigen, dass das, was ein Asaf, was ein Hiob durchlebt, ein mühevoller, schmerzhafter Prozess ist. Erst nahmen sie ihm sein Vermögen im Falle Hiobs, dann nahmen sie ihm seine Gesundheit, dann nahmen sie ihm seine Kinder. Seine Frau wurde zu einem zänkischen Weib, schwör Gott ab und stirbt, also so eine Frau, ja, also ehrlich. Und Hiob bleibt bei Gott und kämpft sich durch. Und am Ende steht eine neue Gewissheit. Und ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du steckst. Oder worüber du vielleicht auch enttäuscht bist. Auch enttäuscht von Gott. Welche unerhörten Gebete du noch so vor dir herschiebst. Und du fragst, Herr, warum greifst du da nicht endlich ein? Aber ich sage dir ein, suche die Gegenwart Gottes. Du wirst nur in Gottes Nähe die Antwort finden. Du wirst keine theoretischen Antworten. Ja, das ist so und das Schicksal und die Welt und der Herr und es gibt einen Willen A und Plan B. Und ich meine, was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, wie Menschen versuchen, Dinge zu erklären. Aber am Ende können wir uns nur an unseren Herrn Jesus Christus klammern. Und wenn Asaf das konnte, ein Mann des Ersten Testamentes, der wusste ja noch gar nicht, wie Gott sich in Jesus offenbaren würde. Er kannte ja kaum die Zusagen der Propheten, die zu der Zeit die meisten von ihnen noch gar nicht gesprochen hatten. Aber schon ihm erschließt sich dieser Weg: Ich muss Gottes Nähe suchen. Und inzwischen ist uns Gott so nahe gekommen in Jesus Christus, ist uns selbst begegnet in unserem Herrn Jesus. Und wir können seine Nähe suchen. Gott hat es uns leicht gemacht, seine Nähe zu finden. Und dort finden wir die Lösung. Nicht immer alle Antworten, aber wir finden die Lösung, weil wir wissen, Gott hält uns und Gott trägt uns. Und am Ende kommt es nicht darauf an, dass du alles weißt, sondern dass du näher bei Jesus bist. Am Ende kommt es nicht darauf an, dass Asaf erklären kann, warum es den Ungläubigen so gut geht, so unverschämt gut, während gerechte Menschen leiden. Sondern am Ende kommt es darauf an, dass wir in der Beziehung zu Jesus verwurzelt sind. Und das will Gott dir schenken. Und es ist manchmal mühevoll. Aber vergiss nicht, Jesus hat die Strecke schon längst zurückgelegt. Es war übrigens auch für Jesus mühevoll, uns diesen Zugang zu ihm zu schenken. Aber wir müssen suchen, wir müssen nachdenken, wir müssen uns in die Gegenwart Gottes begeben. Und dann werden wir, egal was passiert, egal welche Krise ist, eine Stärkung erfahren. Und das wünsche ich euch, dass wenn ihr mit solchen Fragen zu tun habt, mit solchen Enttäuschungen, mit solchen Vergleichen, mit Neid, mit manchmal verzweifeln wir auch an Gott. Wir verstehen einfach nicht, warum er das macht und jenes nicht. Dann finden wir doch in seiner Nähe die Geborgenheit, die wir brauchen, worauf es eigentlich ankommt. Und darum lass uns jetzt beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Du hast dich auf den Weg zu uns gemacht. Gott ist uns nahe gekommen, indem Jesus Mensch wurde. Und ich danke dir, Herr, dass wir dir persönlich begegnen dürfen. Und ich weiß, es sind Menschen hier, die ähnliche Erfahrungen kennen. Denn unser Glaubensleben ist nicht nur schön und leicht und locker und immer erfolgreich. Aber du ziehst uns dadurch nahe zu dir. Und ich möchte um deinen Segen beten, gerade für Menschen, die jetzt in Krisen stecken und ringen, dass sie die Entscheidung treffen, die richtige Entscheidung, sich eben nicht loszulassen, nicht in Selbstmitleid oder so zu versinken, sondern dich zu suchen. Und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, so in einem Moment des persönlichen Gebetes Gott zu antworten. Und ihm zu sagen, hier stecke ich, hier stehe ich, hier bin ich enttäuscht, auch von dir. Man darf auch mal sagen, wenn man von Gott enttäuscht ist. Aber du begibst dich dann in seine Nähe, in seine Gegenwart. Und Gott will dich stärken. Gott will dich wachsen lassen in seiner Beziehung zu ihm. Nimm dir doch so einen Moment, wo du darum betest und vielleicht einen Schritt machst, vielleicht sogar eine Entscheidung triffst. Vielleicht triffst du eine Entscheidung und sagst Nein dazu und Ja hierzu. Und begibst dich auf einen Weg, wo du am Ende sagen kannst, Gott, du bist mir nah. Du hast mich gehalten. Du hältst mich. Und du nimmst mich am Ende auf. Lass uns in dem Sinne beten.